weiter im Wort des Herrn und lesen zusammen Esra Kapitel 8, die Verse 15 bis 20. Und ich versammelte sie an den Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage. Nun bemerkte ich zwar Volk und Priester, aber ich fand dort keinen von den Söhnen Levis. Da schickte ich Eliezer, Ariel, Shemaja, Jair und Elnathan und Nathan und Seraya und Meshulam, die Familienoberhäupter und Jojabed und Elnathan, die Lehrer, und sandte sie zu Ido, dem Vorsteher der Ortschaft Kassifia. Und ich legte ihnen die Worte in den Mund, die sie zu Ido und seinen Brüdern und den Tempeldienern in der Ortschaft Kassifia reden sollten. Damit man wieder für das Haus unseres Gottes zu uns kommen. Da ließen sie, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, einen einsichtsvollen Mann zu uns kommen, von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, und zwar Scherechia mit seinen Söhnen und seinen Brüdern, insgesamt 18, und Haschabja und mit ihm Jesaja von den Söhnen Merari, seine Brüder und ihre Söhne, insgesamt 20, und von den Tempeldienern, die David und die Obersten zur Bedienung der Leviten gegeben hatten, 220 Tempeldiener. Sie alle waren mit Namen aufgeführt.
Alle waren mit Namen aufgeführt.
Amen. Lobe den Herrn. Und dann lesen wir noch aus 1. Petrus, Kapitel 2, den Vers 9. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9.
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht.
Lobe den Herrn. Halleluja. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ja, wir danken dir, dass du diesen Stand uns schon gegeben hast. Dass du uns aber auch noch mehr in unsere Erfahrung, in diesen Stand hineinbringen möchtest. Dass wir unser Vorrecht ergreifen, eine königliche Priesterschaft zu sein. Eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum. Und wir deine Tugenden verkündigen. Wir loben dich, Herr. Ja, lobe den Herrn. Der Herr spricht immer aktuell, was die Gemeinden brauchen. Und unsere Aufgabe ist, es mit seinem Sprechen Schritt zu halten, es in uns aufzunehmen, es Teil von unserem Leben machen zu lassen. Und unser Bruder hatte heute Morgen schon, als er über das Wort gesprochen hat, auch diesen Punkt der Priesterschaft berührt.
wie wichtig die Priesterschaft ist. Ja, in diesem Bild, ihr wisst es noch, da war links oben der Tempel und darunter war die Priesterschaft. Und das zeigt schon, Gott will nicht nur ein Haus aus Stein haben, sondern er will sie mit etwas füllen, mit etwas Lebendigem füllen, mit den Priestern füllen. So, wenn wir vom Aufbau reden, meinen wir natürlich, dass es um Menschen geht, die zusammen aufgebaut werden und die dann auch als heilige Priesterschaft dienen. Und für ihn war diese Priesterschaft, für Gott ist sie so wichtig. Und wir hatten heute Morgen den Punkt der Heiligkeit schon berührt, wie wichtig es ist, dass Priester heilig sind. Und wir möchten heute, oder ich möchte zunächst mal noch einen Schritt bisschen zurückgehen, um überhaupt noch einmal eine Wertschätzung für unseren Stand, den wir vor Gott haben, zu wecken, dass jeder sieht, er ist als Priester berufen. Anderer Bruder wird dann noch fortsetzen und zeigen, dass diese Priesterschaft in erster Linie heute ein Dienst nach der Gnade ist. Diese Gnade ist uns im Geist gegeben. Und das ist der Bereich, wie die Priester heute dienen. Eigentlich ist der Dienst das Zentrum des Wiederaufbaus des Hauses Gottes. Ich dachte, wir könnten alleine über den Dienst mindestens eine Konferenz haben. Aber wenn wir damit anfangen, dann merken wir immer, also mit diesem Thema anfangen, merken wir immer, es gibt so vieles, was zuerst mal noch klargestellt werden muss, damit wir bereit sind für diesen Dienst. Gott möchte diesen Dienst haben, aber er möchte ihn nicht irgendwie haben, sondern er möchte ihn mit all dem, was wir bisher gehört haben, haben. Er möchte ihn mit einem erweckten Geist haben, einem willigen Herzen. Dieser Dienst ist ein Dienst des Geistes. Und wir brauchen für diesen Dienst diesen kostbaren Eckstein. Ohne diesen kostbaren Eckstein geht es nicht. Und er ist deshalb so kostbar, weil es der geliebte Sohn ist. Das habe ich mir gemerkt. Und noch kostbarer ist es für Gott, wenn wir auch zu ihm kommen. Wenn wir nicht nur eine Wertschätzung für ihn haben, sondern auch zu diesem Stein kommen. Das ist das Wichtigste an diesem Eckstein, dass wir zu ihm kommen. Und dann brauchen wir auch das Wort des Lebens. Kein Wort, das nur in unserem Verstand ist, sondern ein Wort, das aktuell zu uns spricht. Und ich hoffe, dieser Punkt heute Morgen von dem Logos und dem Rhema war allen klar. Klingt immer ein bisschen theologisch, ja, wenn wir so mit griechischen Begriffen um uns werfen und du denkst, wo bin ich hier hingeraten? Ich wollte doch nur Jesus und jetzt reden die da in Altgriechisch Logos und Rhema. Aber so wie unsere Schwester vorhin bezeugt hat, es ist unsere Erfahrung. Wir lesen dieses Wort und egal, ob es uns im Moment trocken erscheint oder nicht. Aber irgendwann, wenn wir es bewegen vor dem Herrn, wird es zum aktuellen Sprechen des Herrn in uns, das auf einmal zu uns spricht. Es muss gar nicht viel sein. Es kann aber auch viel sein. Lies ein ganzes Kapitel. Ich habe die letzten Wochen und Monate in den Propheten gelesen und da kommt immer viel über das Gericht, über Moab und über Edom. Und ja, aber dann gibt es auch immer wieder einen Vers, der blinkt so auf. Aber selbst dieses Gericht, ich bin eines, einmal hat mich etwas sehr bewegt und ein bisschen Zweifel in mir erweckt. Und auf einmal war dieses Wort über das Gericht so lebendig für mich. Ich habe gesehen, der Herr sieht alles. Ja. Ihm entgeht nichts. Ja. Nicht, dass ich irgendjemanden richten will, darum geht's nicht. Aber ich habe gemerkt, der Herr ist über allem. Gib es ab, er weiß, wie es ist. Du musst nicht beurteilen, der Herr weiß. Ja, Herr Jesus Christus. Aber gut. Und bei dieser Priesterschaft, wir haben diese Verse gelesen im Esra, und für mich war das so ein bisschen ein Augenöffner, wie so ein kleines Fenster, durch das ich was gesehen oder berührt habe, als hier steht, als Esra sagt, ich versammelte sie an dem Fluss und wir lagerten dort 3 Tage. Nun bemerkte ich zwar Volk und Priester, aber ich fand dort keinen von den Söhnen Levis. Erstaunlich, ja. Das Volk war da, die Priester waren da, die Söhne Levis haben sich irgendwo versteckt oder waren nicht bereit oder waren nicht da. Und der Bruder hat heute Morgen ja noch einmal gezeigt, im alten Bund, es gab das Volk und es gab die Priester. Und es gab den Stamm Levi. Und es war eindeutig festgelegt, schon bei deiner Geburt, wozu du gehörst. Du hattest keine Wahl. Wenn du zu den Stämmen Israels gehört hast, dann warst du Teil des Volkes. Es gab 12 Stämme, ja. Und wer zu diesen 12 Stämmen gehört hat, war Teil des Volkes Israel. Aber wenn es um den Dienst am Hause ging, gab es nur einen Stamm, den Stamm Levi. Nur er durfte am Haus dienen. Sonst durfte niemand dienen. Ja? Selbst wenn du vom Stamm Ruben warst, durftest du nicht dienen. Aber selbst wenn du vom Stamm Juda warst, wo die Könige herkamen, durftest du auch nicht dienen. Ein König hat es mal versucht, aber das hat er bitter bezahlen müssen. Ja, ich glaube, er wurde aussätzig, ich weiß nicht mehr genau. Und unter diesem Stamm Levi gab es dann eine Sippe oder eine Familie, das waren die Nachkommen von Aaron. Aaron war ein Ururenkel oder so, ich weiß nicht genau, von Levi. Also gehört auch zum Stamm Levi, aber nur seine Nachkommen durften Priester werden. Und das war festgelegt. Und jetzt gab es da welche vom Volk, die waren alle da, die Priester auch, aber die Leviten, die haben gefehlt. Und erstaunlich, das Priester, die waren da. Und ich dachte, es ist wirklich so. Entweder bist du da, ein Priester, aber die haben auch ein Problem gehabt. Sie waren zwar da, aber wie wir schon mehrfach berührt haben und wie auch in den Propheten immer wieder betont wird, haben die Priester ihren Dienst nicht sauber ausgeführt. Da hat es an Heiligkeit gefehlt. Und die Leviten, die waren nicht da. Und das ist irgendwo auch unsere Erfahrung. Entweder versteckst du dich, du dienst nicht, oder du bist da und du dienst nach deiner eigenen Weise. Ich dachte an den König Saul. Ihr kennt den König Saul. Das war der Vorläufer von David. Als er berufen wurde, hat er sich versteckt, musste ihn extra suchen. Wo ist er? Und als er dann König war, hat er nach seiner eigenen Weise gedient. Das heißt, der Herr muss hier wirklich viel in uns wirken. Aber jetzt, um es nochmal zu sagen, haben Sie heute Morgen schon gehört, im neuen Bund, und da müssen wir aufpassen, wir sind immer sehr schnell im Verstand denken, ja, was ist das Volk, was ist der Stamm Levi, was sind die Priester, wo gehöre ich hin, wo gehört der Matthias hin, wo gehört der Richard hin und so weiter, wo gehöre ich hin. Kann ich den Aufstieg überhaupt schaffen, von hier nach hier? Der Herr hat am Kreuz wirklich diese Unterschiede aufgehoben. Ja. Und das haben wir gelesen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 5. 5, ja, auch. Und Vers 9. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Ihr seid. Ja? Ihr sind schon eine königliche Priesterschaft. Ja? Aber dann geht es weiter. Eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum. Wir sind alles, ja. Und natürlich sind wir auch die Diener. Was habe ich mir aufgeschrieben? Zum Beispiel, wenn ihr Epheser Kapitel 4 lest. Ist es eigentlich sehr klar. Epheser 4, Vers 12. Damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Also alle Heiligen haben Teil an diesem Dienst, an dem Aufbau des Leibes Christi. Nicht mehr der Aufbau einer irdischen Stiftshütte, sondern hier geht es um den Aufbau des Leibes Christi. Also wir sind auch sozusagen Diener, Leviten am Hause Gottes. Warum sage ich das? Weil der Herr hat am Kreuz alle Unterschiede beseitigt. Bei ihm gibt es keine Unterschiede mehr. Herr Jesus Christus. Aber in unserem Verstand, da gibt es die noch. Er hat uns einen Geist gegeben, in dem der bezeugt in uns, es gibt keine Unterschiede mehr. Aber dieser Geist, er ist noch nicht durchdrungen und noch nicht hineingedrungen, völlig in unseren Verstand. Und wenn nur eine kleine Sache kommt, dann denken wir oft, nee, also Priester, vergiss es. Vielleicht noch Levit, aber Priester nicht mehr. Vielleicht nicht in den Worten, aber unsere Haltung, wie wir zur Versammlung kommen, wie wir Gemeinschaft haben, die ist so. Aber der Herr hat am Kreuz das beseitigt. Es gibt diese Unterschiede nicht mehr. Sie waren nötig, ich gehe jetzt da nicht auf die Geschichte ein, aber sie waren nötig, weil das Volk Stück für Stück gefallen war. Deshalb musste der Herr diesen Unterschied machen. Aber heute gibt es nicht mehr diesen Unterschied. Und er soll auch nicht mehr in unserem Kopf existieren. Wir müssen diesen Gedanken richten. Ja, wenn wir etwas Böses über jemanden denken, da merken wir gleich, nee, das ist nicht vom Herrn, Herr Jesus. Nimm diesen Gedanken weg. Du bist am Kreuz gestorben gegen diese böse Haltung. Aber wenn wir diese Haltung haben, ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück. Und sei sie nicht mal ausgesprochen, dann haben wir nicht so sehr dieses Empfinden. Aber es ist in Gottes Augen eigentlich, wir betrüben den Heiligen Geist, weil er hat uns diesen Stand gegeben und er wird ihn nie mehr uns wegnehmen. Damals, als in 2. Buch Mose, ich glaube Kapitel 20, als sie dort am Berg Sinai waren, da hat er gesagt, ihr seid eine, könnt's noch mal aufschlagen, 2. Mose, Kapitel 19, Kapitel, nee, Entschuldigung. 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das war sein Wunsch und das wird es auch in Ewigkeit so sein. Aber damals war das Volk ungehorsam und der Herr hat dieses Priestertum Stück für Stück reduziert auf eine einzige Sippe. Aber heute möchte der Herr das nicht mehr tun. Wir Menschen haben das getan in der Geschichte, dass auf einmal nur noch ein Teil der Christen als Priester betrachtet wurde oder nur ein Teil dienen durfte. Aber beim Herrn gibt es diesen Unterschied nicht mehr. Und das hat nichts damit zu tun, wie viel Zeit du hast, wie viel Stress du hast, wie viel Wissen du hast. Irgendeine Ausrede finden wir immer. Ich sage dem Herrn manchmal auch Gründe. Ich könnte die Tafel voll schreiben mit Gründen. Aber es zählt nicht. Ja. Der Herr hat uns in diesen Dienst gestellt. Und er möchte wirklich mit uns zum Ziel kommen. Herr Jesus Christus. Und er sucht nach Dienern. Und ich fand es so gut, in Esra, da Kapitel 8, Vers 16, da schickte ich Eliezer, Ariel und so weiter und sandte sie zu Iddo, dem Vorsteher in der Ortschaft Kasifia, und ich legte ihnen die Worte in den Mund, die sie zu Iddo und seinen Brüdern und den Tempeldienern in der Ortschaft Kasifia reden sollten, damit man Diener für das Haus unseres Gottes zu uns kommen ließe. Ja, Herr Jesus Christus, ich legte ihnen die Worte in den Mund. Merkt ihr was? Ja? Ich legte ihnen die Worte in den Mund. Der Herr möge uns Worte in den Mund legen, damit wir uns gegenseitig ermutigen, Diener für das Haus unseres Gottes zu gewinnen. Herr Jesus Christus, sein Sprechen vermag es zu tun. Ja. Wir kennen alle dieses Gleichnis, wo der Herr sucht, wo er Sünder sucht. Und wir, ich glaube, am bekanntesten ist allen dieses Gleichnis, wo er 99 Schafe verlässt, um das eine Schaf zu suchen. Jeder hat das, der in der Kinderversammlung der Gemeinde war, bestimmt schon mal gehört und auch sonst sehr bekannt. Er sucht Sünder. Er lässt 99 liegen und einen sucht er und gewinnt er für sich. Ja. Das ist ja wunderbar. Ich dachte, das ist wirklich mehr wie ein Lottogewinn. Ja, ich habe heute in der Zeitung gelesen, es gab jemanden, der hat ganz viel im Lotto gewonnen, aber man weiß nicht, wo er steckt. Der hat sich nicht gemeldet, der hat den Gewinn nicht abgeholt. Ganz hier in der Nähe war das. Man weiß nur, der Schein wurde da und da abgegeben, aber nicht, wer es war. Und so sind wir manchmal. Wir haben diesen Gewinn gemacht, aber wir holen ihn nicht ab. Wir sollen diesen Gewinn abholen. Ja. Das ist ein viel größerer Gewinn. Ja. Lobe den Herrn. Aber der Herr sucht noch mehr. Ja. Er sucht noch mehr. Er sucht Diener. Und wir kennen dieses Gleichnis, ein anderes Gleichnis in Matthäus 20. Von dem Herrn, der in dem Weingärtner, der Arbeiter für sein Weinberg sucht. Und er sucht sie schon ganz früh morgens, aber selbst noch eine Stunde vor Feierabend sucht er immer noch. Ich habe noch nie einen Arbeitgeber gesehen, der eine Stunde vor Feierabend noch Arbeiter sucht. Weil da arbeiten die Leute sowieso nichts mehr. Aber der Herr, er sucht, weil noch so viel zu tun ist. Ja? Vielleicht auch, weil die schon den ganzen Tag gearbeitet haben, ein bisschen erschöpft sind. Deshalb sucht er frische, neue, junge Kräfte in seinem Weinberg. Er sucht sie. Und es liegt an uns, uns von dem Herrn finden zu lassen. Nicht nur als das verlorene Schaf, sondern als solche, die sich in diesen Dienst stellen. Da möge der Herr wirklich täglich zu uns sprechen. Herr, finde mich heute als dein Diener. Herr Jesus Christus. Und ich möchte noch eine Gemeinde hier hervorheben. Und das ist die Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde in Philippi war eigentlich eine Gemeinde, die sich besonders dadurch ausgezeichnet hat, dass sie mit dem Herrn am Evangelium gedient hat. Dem Herrn am Evangelium gedient hat. Und in Gemeinschaft mit Paulus stand für diesen Dienst. Und Philipper 1, Vers 5, er spricht hier von Gemeinschaft für das Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und auch in Kapitel 4 zum Beispiel sehen wir, dass sie gekämpft und gedient haben. Da sind zwei Schwestern erwähnt, Euodia und Syntyche. Sie haben mit diesem Bruder, der hier angesprochen wird, mit Paulus, mit mir im Evangelium gekämpft und zusammen mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Also diese Gemeinde hat viel gedient. Ich kann jetzt nicht alles sagen, nur ein paar Stichpunkte, damit es klar wird. Sie hat viel gedient und er ermutigt sie, weiter zu dienen. Das heißt, wenn wir einmal dienen, brauchen wir Ermutigung, weiter zu dienen. Täglich brauche ich diese Ermutigung. Und wir merken das ja selber. Eine Versammlung kann ganz gut sein, besonders beim Gebet. Aber wenn du nächste Woche zusammenkommst, du musst wieder von vorne anfangen sozusagen. Du musst wieder den Geist berühren, wieder dienen. Das ist kein Selbstläufer. Es ist ein Kampf. Aber wir stehen voreinander ein, dass wir in diesem Dienst bleiben. Und gleichzeitig beten wir auch, dass der Herr neue Diener erweckt. Und ich fand es, oder mich hat es zumindest, ich möchte das jetzt nicht auslegen, aber es ist zumindest bezeichnend, dass dieser Vers, wo es heißt in Philipper 2, Vers 13, dass Gott in uns das Wollen und das Wirken bewirkt, in diesem Brief steht, an eine dienende Gemeinde. Es ist nicht nur irgendein Wollen und Wirken, sondern es ist ein Wollen und Wirken für diesen Dienst, für den Aufbau seines Hauses. Und wir haben berührt auch in der vergangenen Zeit immer wieder, der Herr muss auch zuerst in uns das Wollen wirken. Also, ich habe oft in diesen Tagen gehört, Herr, wir wollen, der Herr sucht willige Leute, ja, es ist gut, es ist wunderbar, Petrus war willig, ja, Paulus war willig. Herr ruft, sie sind gefolgt. Aber oft ist unsere Erfahrung auch, der Wille ist zu schwach. Oder wird durch irgendein Ereignis gedämpft. Und dann sage ich, jetzt komm doch. Einmal geht es vielleicht noch. Vor einer Woche ging es doch auch. Mach dich auf, okay, gut, ich mach's. Aber beim zweiten, dritten Mal irgendwo, es funktioniert nicht mehr. Und da ist es so gut zu sehen, Herr, du wirkst in mir das Wollen. Ihm zu bekennen, Herr, ich will jetzt nicht. Wir können das dem Herrn sagen. Aber wir sagen es, weil der Geist in uns eigentlich will. Ja? Deshalb sagen wir es. Ein Ungläubiger sagt es nicht. Der redet gar nicht mit Gott. Aber wir reden mit Gott und reden mit dem Herrn und bekennen ihn. Ja, ist dann fertig. Dass wir nicht willig sind. Und dann kann der Herr etwas tun an uns. Er muss auch unseren Willen ausrichten auf seinen Vorsatz. Petrus war sehr willig, aber er musste ihn auch ein bisschen auf seinen Willen ausrichten. Und andere, die sind unwillig, die muss er zuerst mal ein bisschen willig machen. Aber der Herr kann das tun. Ich habe dem Herrn schon oft gesagt, also ich will jetzt nicht und ich glaube auch nicht, dass jetzt die Gelegenheit ist und überhaupt. Dann bin ich gestern auch noch krank gewesen, da dachte ich, ja. Aber der Herr kann auch das Wirken schaffen, ja. Das Wollen und das Wirken, beides. Aber ich habe ihm immer eine kleine Hintertür aufgelassen. Ja, wir sollen immer eine kleine Hintertür auflassen. Er hat gesagt, wenn es wirklich sein soll, Herr, wirke in mir das Wollen. Lass dem Herrn eine Chance, lass dich finden vom Herrn als Diener, ja. Ein Bruder hat mal, oder sagt manchmal, werde, was du bist. Ja? Wir sind schon ein Diener, aber wir wollen es werden. Ja? Der Herr kann das in uns wirken. Ja? Aber es ist nicht ein passives Warten. Ja? Ich warte mal. Im Moment ist mir es eh nicht schon geschickt, Herr, wirke du an mir, aber jetzt muss ich sowieso zuerst mal meine Prüfung bestehen und dann muss ich einen guten Einstieg in meinen Job bekommen und dann vielleicht heirate ich und bekomme Kinder und dann, wenn die Kinder mal aus dem Gröbsten raus sind, hast viel Zeit in mir, das Wollen zu wirken, ja. Das ist eine sehr passive Haltung. es muss aktiv sein, ja. Herr, wirke in mir. Du kannst ihm schon sagen, jetzt, nächste Woche ist wirklich ungeschickt. Kannst ihm sagen, dem Herrn, er versteht das. Aber wirke in mir diese Haltung. Und wir wissen ja selber, wenn der Herr in uns etwas wirkt, ja, wenn irgendetwas ist, ich meine, wir werden nachher noch über den Dienst reden, ich muss jetzt aufhören, aber ein Großteil ist das Gebet, ja, dann beten wir auch. Da muss dich niemand erinnern, bete jetzt, sondern in uns ist dieses Verlangen, ja. Und so soll eigentlich ständig der Geist in uns dieses Verlangen wecken, zu wirken, diese Priesterschaft auszuüben. Lob den Herrn. Ja.